Science Blocks, der Podcast. Wissenschaft zum Mitnehmen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Science Blocks. Wissenschaft zum Mitnehmen sozusagen. Wer gerade mal offline ist und nicht die ganzen Blogs lesen kann, der bekommt jetzt hier eine Audiosendung, die er sich auf seinen MP3-Player, iPod, Computer spielen kann. Und hier gibt's immer eine Zusammenfassung der wichtigsten, besten, interessantesten Themen von Science Blocks. Ein Potpourri der Wissenschaftsnachrichten sozusagen. Mein Name ist Thomas Wannhoff und es geht los mit einer Meldung von Frank Abel. Er ist Wettermann in Radio und Fernsehen, arbeitet als Medienmeteorologe und bloggt auf scienceblocks.de über Wetter. Er hat eine interessante Nachricht gefunden in der Zeitschrift Nature. Und zwar geht es um die Olympischen Spiele und wie man dort versucht, sicherzustellen, dass das Wetter auch wirklich gut sein wird. Das Problem ist nämlich, das Bird's Nest, dieses super tolle Stadion in Peking, hat alles, aber kein Dach. Das ist bewusst, nur wenn es regnet, und das ist wahrscheinlich, dann werden die Leute nass. Und deswegen überlegt man jetzt in China, wie man dieses Problem irgendwie in den Griff bekommen kann. Rund 35 bis sogar 65 Millionen Euro wird geschätzt, gibt man pro Jahr aus für ein riesengroßes Wettermanipulationsprogramm. Die chinesische Regierung behauptet, zwischen 1999 und 2006 schon 30 Milliarden Tonnen Regen zur Erde befördert zu haben mit sogenannten Wolkenimpfungen und Wolkenmanipulationen. Das Grundprinzip dieser Manipulation ist es, dass Kondensationskerne in die Wolken gebracht werden, an denen sich dann entweder Eiskristalle anlagern oder, wenn es etwas tiefer ist, Regentropfen, die zur Erde fallen. Meistens nimmt man dazu Silberjodid, bisweilen kann man auch Kohlendioxid anwenden. Wenn über den chinesischen Olympiastadion die Sonne scheinen soll, dann braucht man eben Flugzeuge, die vom Boden aus hygroskopische Substanzen wie Salze in die Wolken befördern. An denen sollen sich kleine Wassertröpfchen anhaften und dann die Wolke zum Auflösen bringen. Diese Technik des Wolkenimpfens gibt es nicht nur in China, die gibt es weltweit. Auch in den USA gibt es schon mehrere Firmen und in Deutschland gibt es sogenannte Hagelflieger, zum Beispiel in Rosenheim. Denn durch das Impfen der Wolken fallen die dicken Regentropfen früh genug vom Himmel und werden eben keine Hagelkörner, die dann die Landwirtschaft und die Ernte gefährden können. Das Problem ist, dass sich wohl ein statistisch relevanter Erfolg nachweisen lassen kann, aber man kann das noch nicht so richtig punktgenau machen. Das Verhalten einer einzelnen Wolke ist nämlich schwer nachzuvollziehen. Und wenn man dann die weitere Entwicklung der Wolke nicht kennt, dann kann man nachher auch statistisch nicht sagen, ob es jetzt was gebracht hat oder nicht. Auf jeden Fall will man versuchen, kleinere Wolken aufzulösen und zu verhindern, dass sie die Sonne verdecken. Und für größere Aktionen stehen dann wohl angeblich an 100 Standorten in Peking und Umgebung Kanonen, Raketenwerfer und Flugzeuge bereit, die den Regen verhindern wollen. Übrigens, eines ist klar, gibt es richtig große Regenfronten, dann kann niemand mehr was machen. Da sagen auch die Wissenschaftler, die Hagelflieger und wie sie alle heißen, da sind uns die Hände gebunden, da haben wir keine Chance. Eine interessante Reihe von Peter Badke beschäftigt sich mit Nobelpreisträgern. Auf scienceblog.de werden Nobelpreisträger dieses Jahrhunderts oder des vergangenen Jahrhunderts, um genauer zu sein, einmal vorgestellt. Zum Beispiel Manfred Eigen, der erhielt 1967 den Nobelpreis für Chemie gemeinsam mit Ronald Norris und George Porter. Wofür? Für ihre Untersuchungen extrem schneller chemischer Reaktionen, indem sie nämlich das Gleichgewicht mittels sehr kurzer Energieimpulse störten. Die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen hatte als unmessbar schnell gegolten und konnte nun auf der Grundlage neuer experimenteller Methoden erstmals bestimmt werden. Danach wandte sich Manfred Eigen der Untersuchung der Selbstorganisation biologischer Moleküle zu. Er entwickelte 1971 eine dynamische Molekulartheorie zu frühen Evolutionen von Lebensstrukturen. Auf dieser Basis formulierte er die Theorie des sogenannten Hyperzyklus, die eine Erklärung für die Selbstorganisation von präbiotischen Systemen liefert und mathematisch durch das Modell der Quasispezies beschreibbar ist. Manfred Eigen wurde am 9. Mai 27 in Bochum geboren. Florian Freistetter ist auch ein Blogger auf scienceblocks.de und ist von Hause aus eigentlich Astronom. Er hat sich in einem Beitrag aufgeregt über einen Artikel in einer österreichischen Zeitung und es geht da um Homöopathie. Jetzt könnte man überlegen, was haben Astronomen mit Homöopathie zu tun? Naja, beide bewegen sich in fast unvorstellbaren Größen. Die Homöopathen verdünnen in Potenzen, die eigentlich keiner mehr so richtig überschauen kann. Und die Astronomen beschäftigen sich mit einem Universum, das auch keiner überschauen kann. Florian Freistetter schreibt, vor ein paar Tagen erst habe ich darüber geschrieben, dass in der Öffentlichkeit meist nur über die seriöse Seite der Homöopathie präsentiert wird und die abergläubisch-rückständige Wirklichkeit gerne ausgeblendet wird. Im österreichischen Standard hat er jetzt einen Artikel gefunden mit der Überschrift »Mit ein paar Fläschchen selbst heilen«. Darin wird die Homöopathin Birgit Kapfinger-Bruckner interviewt und gibt Tipps zu einer homöopathischen Reiseapotheke. Florian Freistetter sagt jetzt, okay, ich schaue mir diesen Artikel mal genau an. Jetzt wollen wir mal sehen, was denn da drinnen steht. Seine Grundkritik ist, dass man der Homöopathie gegenüber kritiklos ist und sie als Arznei anerkennt, als medizinischen Standard anerkennt. Zum Beispiel sagt die Homöopathin, das Gift der Biene hilft sicher gegen Bienenstiche. Oder die Brechnuss, sie ist ein Muss für alle Arten von Überessen, Überfeiern, aber auch verdorbene Speisen. Freistetter sagt, das Gift der Biene hilft sicherlich gegen Bienenstiche. Hier geht es mal wieder um das unlogische Ähnlichkeitsprinzip der Homöopathie. Gleiches wird angeblich mit Gleichem geheilt. Natürlich wird aber nicht das Bienengift an sich eingenommen, sondern nur eine potenzierte, also bis zur Unkenntlichkeit verdünnte Lösung dieses Gifts. Und die soll dann angeblich die Informationen des Bienengifts aufgenommen haben. Eine andere Frage beschäftigt sich mit den sogenannten Globuli. Das sind diese kleinen Kügelchen, die eben auch die homöopathischen verdünnten Substanzen noch beinhalten sollen. Und die Frage ist, ob falsch eingenommene Globuli eine schädliche Wirkung haben. Und dann sagt die Homöopathin, na, grundsätzlich nein, weil es dann nur eine Leerinformation darstellt. Freistetter sagt, ja klar, homöopathische Mittel haben keine Nebenwirkungen, weil sie eben auch keine Wirkungen haben. Um das mal darzustellen, beschäftigt er sich mit der C30-Verdünnung. Das ist so die verbreitete Verdünnung bei homöopathischen Mitteln. Und damit fängt man, glaube ich, auch an. Und er sagt, C30, was heißt das überhaupt? Das bedeutet, dass der Ausgangsstoff 30 Mal auf ein Hundertstel verdünnt wurde. Das heißt, ein Teil Grundstoff und 100 hoch 30 oder 10 hoch 60 Teilen Lösungsmittel. 10 hoch 60 ist eine riesengroße Zahl. So groß, dass man sie eigentlich kaum vergleichen kann. Wenn man also, sagen wir mal, 1 Gramm Bienengift nimmt, dann müsste man das eben mit 10 hoch 60 Gramm Milchzucker mischen. Das ist etwa 1 Billion mal 1 Billion mal 10.000 des Gewichts der Erde. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel noch übrig ist. Die Kritiker der Homöopathie sagen, da ist nichts mehr übrig. Und alle Experimente, die man bisher gemacht hat, zeigen, da ist nichts. Wie wirkt die Homöopathie? Durch den Placebo-Effekt. Das dürfte bekannt sein. Und jetzt kann man drüber streiten. Ja, wenn es denn hilft, warum sollen es die Leute nicht nehmen? Wer dazu etwas sagen will, man kann bei uns kommentieren. scienceblogs.de. Entweder auf den Scienceblogs-Podcast gehen, auf das Blog dazu, oder auf die jeweiligen Themenblogs. Und dort kann man Kommentare hinterlassen. Und wir freuen uns über Kommentare. Zum Schluss noch ein Artikel aus dem Medlog von Peter Artmann. Der hat sich in Amerika umgeschaut und dort in den JAMA-Archiven geblättert. Das ist ein amerikanisches Ärzteblatt. Und dort gab es eine interessante Studie zum Thema, was bringen denn eigentlich Wachstumshormone? Machen die denn wirklich einen super tollen Muskelmann? Jennifer Hansen aus Australien hat sich damit beschäftigt und sagt, alles nur Einbildung. Sie hat 64 Freizeitsportler untersucht, denen über einen Zeitraum von 8 Wochen vermeintlich illegal muskelaufbaufördernde Hormone gespritzt wurden. Tatsächlich haben aber nur ein ganz kleiner Teil der Teilnehmer dieses Präparat bekommen. Vor allem Männer tendierten nachher dazu zu glauben, sie hätten wirklich diese Hormone erhalten. Der tatsächliche Einfluss des Dopings blieb jedoch bescheiden. Beim Hochsprung gab es wohl etwas bessere Ergebnisse als bei den ungedopten Sportlern. Witziger war aber der Effekt von Männern, die sich besonders sicher waren, gedopt zu sein, obwohl sie gar nichts wirklich bekommen haben. Denn sie waren am stärksten davon überzeugt, dass ihre Behandlung die Fitness gesteigert hatte. Und jetzt die Überraschung. Tatsächlich haben sie etwas mehr Muskelmasse aufgebaut als die Männer in der nicht überzeugten Gruppe. Bei den Frauen, wen wundert's, war es natürlich alles ein bisschen schwächer, da hat das nicht so einen großen Effekt. Das heißt, man glaubt, man nimmt irgendein Medikament ein und baut Muskelmasse auf, in der Tat. Vielleicht ist das eine Lösung, dass man Scheinpräparate auf den Markt wirft, die eben auch nicht mehr so gefährlich sind. Und zum Schluss noch eine schöne Serie, die auf Science Blogs läuft, von Ali Arbia. Er stellt die Spieltheorie vor in verschiedenen Folgen. Eigentlich schreibt er eine Dissertation in internationalen Beziehungen am Graduate Institute of International and Development Studies in Genf. Aber bei uns beschäftigt er sich mit Spieltheorie. Und diesmal geht es um eine Geschichte von Jean-Jacques Rousseau, eine Parabel. Zwei Jäger lauern im Wald, zusammen planen sie, einen Hirsch zu erlegen. Dies kann ihnen aber nur gelingen, wenn sie kooperieren. Sollte nun aber ein Hase vorbeikommen, könnte jeder von ihnen sich auf die Hasenjagd verlegen. Denn einen Hasen kann man ja auch alleine erlegen. Jetzt nehmen wir das Ganze als Spiel und denken mal, dass die Jäger am liebsten Wild zum Abendessen haben. Dann wäre es natürlich für sie am besten, wenn sie sich zusammen auf die Hirschjagd konzentrieren. Also nehmen wir den Jäger A. Der Hirsch wäre für ihn das beste Resultat. Aber auch für seinen Gefährten. Ein Hase wäre aber immer noch besser als nichts. Jäger B würde bei einem Unentschieden leer ausgehen. Naja, und einen einzigen Hasen teilen macht auch weniger Spaß. Das heißt, ein reines Gleichgewicht ist also eigentlich nur in der Hirschjagd zu finden, das für die beiden Spieler das interessanteste Resultat wäre. Bedeutet, es gibt eigentlich gute Chancen, dass beide Jäger auf den Hirsch warten werden und somit ein gesamtgesellschaftlich ideales Resultat herauskommt. Der Grund für diese Parabel war, dass Rousseau mal schauen wollte, wie denn die Menschen sich untereinander verhalten und wie sie ungleich sind. Das Problem ist nämlich, dass das ganze Spiel von bestimmten Grundannahmen abhängt. Zunächst ist gefragt, haben die Jäger überhaupt Vertrauen miteinander? Also vertraut der eine dem anderen, dass er wirklich zusammen einen Hirsch jagen kann? Dann klappt das. Aber wenn nicht, dann wird er garantiert den Hasen vorziehen. Oder der andere wird den Hasen vorziehen. Oder wie groß ist denn überhaupt der Gewinn für beide Spieler? Wollen sie denn wirklich den Hirsch haben? Oder enden sie in einer Art Gefangenendilemma, da beide an einer Situation interessant sind, in der man selber nicht kooperiert, aber der andere Spieler? Es gibt noch eine Variante, dass man sagen kann, okay, nehmen wir an, sie können sich nicht entscheiden, dann heißt es, dass ohne Beute der Jäger verhungert. Dann wird er natürlich das Risiko nicht eingehen, den Kollegen mit dem Hasen davonziehen zu lassen, da sehr viel auf dem Spiel steht. Rousseau selber benutzt die Parabel, weil er zeigen möchte, dass die Natur des Menschen so ist, dass er immer den Hasen jagen wird, weil er eben nicht kooperiert, obwohl das für alle Beteiligten schlechter ist. Tja, so ist das. Kooperieren heißt mitmachen. Und wer mitmachen möchte, der kann bei ScienceBlogs Kommentare hinterlassen. Einfach auf scienceblogs.de gehen und sich die verschiedenen Blogs anschauen. Das war der ScienceBlogs Podcast. Mein Name ist Thomas Wannhoff und nächste Woche hören wir uns wieder.
ScienceBlogs, der Podcast. Wissenschaft zum Mitnehmen.